Ja, lasst uns zusammen das Wort Gottes aufschlagen. Wenn ihr eure eigenen Bibeln dabei habt, schlagt doch Markus 2 mit mir auf. Wir sind in dieser Serie, wo Jesus verschiedenen Typen oder Arten von Leuten begegnet. Wir haben diese Predigt übertitelt mit dem Titel Jesus begegnet religiösen Menschen. Wir werden jetzt davon lesen in Markus 2, die Verse 18 bis 22. Ich möchte zunächst beten. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir dein Wort haben, in dem du dich offenbarst, und zwar in Fülle. Wir brauchen neben deinem Wort nichts anderes an Offenbarung, sondern das ist alles, was wir brauchen. Dein Wort ist verlässlich, es ist vollständig und wir dürfen darauf vertrauen, dass es wahr ist. Und Herr Jesus, wenn wir jetzt diese Textstelle lesen, dann möchte ich dich bitten, dass du durch deinen Geist das Reden und das Hören segnest. Wir sind auch darin auf dich angewiesen. Komm du in unsere Herzen, mach du uns parat zu empfangen. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort uns ermutigt, wo es dran ist, ermahnt, wo es nötig ist. Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich auch jetzt so eine Haltung einnehmen können, um zu hören und auch umzusetzen. Amen. Ja, Markus 2, die Verse 18 bis 22. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann, an jenem Tag, werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken vom neuen Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten, und ein schlimmer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein füllt man in neue Schläuche. Jesus wird hier wieder mal und auch später im Kapitel und im Verlauf von diesen religiösen Menschen konfrontiert, von den Pharisäern, von den Jüngern der Pharisäer, und auch dazu kommen noch die Jünger des Johannes. Diese Leute waren sicher bestrebt, das zu tun, was Gott von ihnen forderte. Sie waren um das Gesetz Gottes bestrebt und verwurzelt in ihren Gewohnheiten und Traditionen. Und unter anderem führten sie auch diese geistliche Übung des Fastens aus. Man geht davon aus, dass die damaligen Pharisäer zweimal in der Woche gefastet haben. Für sie war das Fasten was Verdienstvolles. Und jetzt kommt hier Jesus so quer hinein in diese Situation. Das, was die Jünger von Johannes und die Jünger der Pharisäer gewohnt waren, das passt nicht zu dem, wie Jesus lehrt, wie er handelt und was er verkörpert. Und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die er verkündigt, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dass die Vergebung der Sünden da ist, das ist für die Jünger der Pharisäer und die Jünger von Johannes so ganz anders, was sie bisher mit dem, was sie bisher vertraut waren. Wir sehen hier, dass hier Welten aufeinander prallen. Das heißt, dass das Evangelium von Jesus nicht vermischt werden kann mit dem, was bisher da war bei diesen Menschen. Es ist mit allen anderen religiösen Ideen und religiösen Überzeugungen unvereinbar. Das Evangelium kann sich in keinster Weise mit dem Alten, mit den religiösen Systemen von damals vermischen, sich da einfügen, sich dort irgendwie etablieren. Es passt nicht zusammen. Das ist absolut falsch, so zu denken, dass das möglich ist. Egal, ob es sich da um das System von der Werksgerechtigkeit handelt, die Pharisäer hatten ja den Hang dazu, durch diese Selbstgerechtigkeit Gott nahe zu sein und ihn zufriedenzustellen. Egal, ob es sich sonst irgendwie christlich nennt, jede andere Art von christlicher Kult oder Form des Christentums, auch nicht das liberale Christentum, noch irgendeine religiöse Form, wie der Islam und andere Religionen. Es gibt nicht die Vermischung von Religion und Evangelium. Und das gilt auch hier für das Judentum. Und das ist das Judentum, das bis heute existiert und das, was bis damals, auch damals zur Zeit von Jesus existiert hat. Dort prallen Welten aufeinander. Dieses religiöse System passt nicht zu dem, was Jesus verkündigt. Und das Evangelium von Jesus ist absolut einzigartig, unvergleichlich, exklusiv. Und das möchte ich heute so stark betonen, weil wir in einer Zeit leben, wo die Glaubensvielfalt und auch die Individualität hervorgehoben wird und man damit zufrieden ist, dass jeder seine eigene religiöse Überzeugung und Vorstellung hat, als ob sie gleichwertig nebeneinander stehen würden. Der christliche Glaube steht dem aber entgegen. Und die Schrift ist hier sehr klar an dem Punkt, es gibt einen Gott und nur einen Gott, es gibt einen Herrn und nur einen Herrn und es gibt nur eine Offenbarung, die Bibel, und sie ist die einzige von Gott gegebene Offenbarung. Es gibt in der Bibel nur einen Heilsplan und jeder Vorschlag, der diese Wahrheit verändern oder mit irgendwas anderem vermischen will, ist eine Verfälschung, die fatale Folgen hat. Derjenige, der die Predigt vergangene Woche gehört hat, erinnert sich vielleicht noch an die Berufung dieses Levi, dem Zöllner und Sünder. Davon lesen wir in den Versen 13 bis 17 im Vorfeld. Und dieser Typ war gemieden von den Religiösen von damals. Und das war den Pharisäern und Schriftgelehrten ein Bruch mit ihren Erwartungen, die sie hatten, was Jesus da tat, als er zu diesem Levi ins Haus ging und sogar mit ihm am Tisch saß und feierte und noch viele andere Sünder und Zöllner dort waren. Die Pharisäer kamen da zu dem Schluss, dass Jesus Ansichten vertritt, die sich so von ihren unterscheiden. Und schließlich haben sie ja auch ihn deswegen getötet. Die hohen Juden waren die Ersten, die sagten, es gibt keine Vereinbarkeit zwischen unserem Judentum und der Lehre und Botschaft von Jesus. Das ist uns fremd. Das, was Jesus sagt, ist sogar eine Bedrohung für uns. Und Jesus, der macht es hier glasklar, deutlich, das, was er predigt, ist das völlige Gegenteil von dem, was die Pharisäer predigten. Was die Pharisäer predigten, ist, dass man durch Selbstgerechtigkeit, durch eigene Werke seinen Weg zu Gott gehen kann und in die Nähe zu ihm kommen kann. Und Jesus, seine Botschaft ist so anders, so gegensätzlich. Er fühlt sich bei den schlimmsten Sünden wohl. Er kommt auf die Menschen zu. Auf die Menschen, die alles andere als gerecht oder selbstgerecht sind. Und hier in Vers 18 beginnt ja alles mit einer Anschuldigung. Das klingt zunächst wie eine Frage, aber das ist ja eher so eine rhetorische, kritische Aussage, die sie da treffen. Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger, die Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus begegnet dort den Leuten, die tatsächlich ja auf dieses messianische Königreich hofften. Darauf lebten die auch die Pharisäer hin und die waren bereit oder wollten sich darauf vorbereiten, dass wenn der Messias kommt, dass sie parat sind. Sie waren bestrebt, die Gesetze Gottes zu erfüllen. Und diesen Leuten begegnet Jesus hier. Diese Jünger von Johannes und auch von den Pharisäern, die geben sich ganz ihrer Religion hin. Beide Gruppen halten sich pflichtbewusst an die religiösen Traditionen des Fastens. Und nun sind beide zutiefst beunruhigt, dass die Jünger Jesu dies nicht tun. Sie fasten nicht. In Wirklichkeit sehen sie ja, sie feiern. Sie sitzen am Tisch, essen und genießen das Leben. Da im Haus beim Levi. Warum fasten sie nicht? Wie können sie feiern? Und wie um alles in der Welt können sie so glücklich, so fröhlich und mit solchen Menschen, die Sünder sind, überhaupt an einem Tisch sitzen? Warum verstößt Jesus so dermaßen gegen die gegenwärtigen Bräuche und Traditionen? Was denkt er eigentlich, wer er ist? Warum ignoriert er die erforderliche Trennung von den Sündern, das Absondern? Warum ignoriert er das vorgeschriebene Fasten? Tatsächlich waren ja diese drei wichtigen Dinge das Zentrale der Pharisäer, das öffentliche Geld geben an die Armen, Almosen geben, das Beten an den Hausecken der Stadt und das Fasten. Es war protzig, es war öffentlich und es war heuchlerisch. Es war nur eine Show. Und darin waren die Pharisäer wirklich gut. Es war Teil ihrer falschen, oberflächlichen, selbstgerechten Darstellung von ihrem Glauben. Es war ihre Tradition, es war ihre Religion. Und diese kritische Anschuldigung, die die Jünger von Johannes und den Pharisäern hier bringen, die verdient ja auch eine Antwort. Und die lesen wir in Vers 19 und 20. Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und an jenem Tag werden sie fasten. Jesus, der Bräutigam, der noch anwesend ist. Und so lange ist die Hochzeit im Gange und es wird nicht gefastet. Und im Alten Testament lesen wir in Prediger 3 ja auch davon, dass alles seine Zeit hat. Das Feiern und das Trauern lesen wir davon. Auch das Fasten hat seine Zeit. Und Jesus sagt hier ganz einfach, tatsächlich ist der Messias hier, dieser Bräutigam. Jetzt ist keine Zeit zum Fasten. Es ist völlig unangemessen für die Jünger von Jesus, jetzt zu fasten, zu trauen, während der lang erwartete Messias anwesend ist. Er ist gekommen, er ist angekommen. Sie kapieren es nicht. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist der einzige Weg zu Gott, er ist der Messias, der Sohn Gottes, der Retter. Und seine Jünger feiern, und sie sollten auch feiern, während er anwesend war. Dann heißt es ja in Vers 20, dass es auch einen Tag geben wird, an dem der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie an dem Tag fasten. Das war sicher die Zeit zwischen Jesus seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wir müssen es auch deuten als das, dass es die Zeit ist, von der ab da gilt in der Zeit der Gemeinde bis zu seinem zweiten Wiederkommen. Es wird eine Zeit in der Zukunft geben, in der die Hochzeitsfreude endet oder zumindest ausgesetzt wird. Die religiösen Menschen, die standen auf ihre Selbstgerechtigkeit. Jesus, er predigte Gnade. Sie wollten leugnen, dass sie Sünder waren. Er predigte Buße von der Sünde. Sie waren stolz auf ihre Religiosität. Er predigte Demut. Sie steckten in Äußerlichkeiten fest. Er predigte ein verwandeltes Herz im Inneren. Sie hielten sich fest an das Alte. Er bot das Neue an. Sie liebten die Zustimmung der Menschen. Er bot die Zustimmung Gottes an. Sie hatten Rituale. Er bot eine Beziehung an. Zwischen Religion und Jesus und seinem Evangelium sind Welten. Und Jesus nutzt dazu zwei Vergleiche, ja noch in Vers 21 und 22. Dieser Flicken vom neuen Tuch auf das alte Gewand und der neue Wein in alte Schläuche. Jesus kam nicht mit einer Botschaft, um das alte System zu reparieren, um einen Flicken draufzusetzen. Er kam mit einer Nachricht, die alles, was bisher da gewesen war, zu ersetzen hatte. Er brachte ein neues inneres Evangelium der Buße und der Vergebung aus Gnade, die nicht im alten Judentum zu finden war, die nicht zu dieser Tradition der selbstgerechten Werke passte. Das Evangelium von der Gnade, die Vergebung der Sünden, kann nicht vermischt werden mit allem, was sonst da ist. Der Messias ist gekommen, das wird hier deutlich, das haben, glaube ich, die Pharisäer auch irgendwie erahnt, aber nicht wahrhaben wollen, haben sich dagegen gewehrt. Und dieser Messias ist gekommen, er bietet durch seinen Tod und seine Auferstehung Vergebung und Erlösung an. Wenn du deine Hoffnung auf deine eigenen Werke und deine eigene Tradition aufgibst. Alte Weinschläuche, die sind ausgedehnt, die sind porös und werden mit der Zeit immer brüchiger. Und wenn dort dann neuer Wein reingeleert wird, geht am Ende der ganze Wein verloren. Hier heißt es, er verdirbt. Unser Herr sagt, dass das wahre Evangelium nicht in die Weinschläuche gegossen werden können, die so alt sind, spröde, rissig, gespalten, nutzlos. Weinschläuche der Religiosität, der alten Bräuche, Konventionen und Traditionen. Die Botschaft der Gnade und das alte Rechtssystem vom Gesetz passen nicht zusammen. Die Naht des Flickens reißt wieder auf und der alte Weinschlauch, der zerreißt. Ich weiß nicht, wo du bei dem Thema momentan in deinem Leben stehst. Du kannst jedenfalls Jesus nicht in dein altes System packen. Bei den Pharisäern war das ja so, die Juden hatten von Generation zu Generation das weitergegeben, was sie schon immer kannten. So ist es doch auch für uns. Wir haben auch Dinge gelernt und beigebracht bekommen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Jesus ist nichts, was wir als Zutat hinzufügen können in unserem Leben zu einem noch glücklicheren Leben. Es geht darum, dass das ganze System ausgetauscht wird. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Erlösung, die ist exklusiv. Es gibt nur einen Namen. Es gibt nur in einem Namen die Erlösung. Und das mussten die jüdischen Religiösen hier verstehen, dass das Evangelium nicht in diese Form, die sie kannten, reinpasste. Auch in keine andere Form des Christentums, geschweige denn in andere Religionen. Die Religion von den Jüngern von Johannes und der Pharisäer, die waren alte Weinschläuche. Diese konnten das Evangelium gar nicht aufnehmen. Aber anstatt zu glauben, anstatt zu empfangen, behielten diese religiösen Menschen ihre toten, brüchigen, zerfetzten alten Weinschläuche und lehnten das Evangelium ab und brachten Jesus schließlich ans Kreuz. Es ist für Menschen ganz natürlich, dass sie an dem Vertrauten, an dem, was sie kennen, festhalten. Ja, und diese Traditionen, die diese Jünger kannten von den Pharisäern, die wurden weitergegeben, die waren gefestigt, die hatten sich scheinbar auch bewährt. All die Rituale, all die Zeremonien, alle die Verhaltensweisen, daran hatten sie sich festgeklammert. Und dazu waren sie jetzt nicht bereit, das loszulassen. Aber das Evangelium ist wie eine kostbare Perle. Da gibt es dieses Gleichnis. Und wer diese Perle haben möchte, der muss alles verkaufen, um diese Perle zu erhalten. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, die du noch behältst, an die du dich noch klammerst, die du noch festhältst? Die du eigentlich weggeben solltest, damit du die Gnade, die im Evangelium gepredigt wird, tatsächlich auch empfangen kannst. Gibt es in deinem Leben, wo du versuchst, Altes, Traditionen, Konventionen, Gewohnheiten zu erhalten und da rein das Evangelium zu pressen? Die Gnade von Gott sprengt jeden Rahmen. Sie ist was komplett Neues. Sie unterscheidet sich von dem, was du bisher kanntest und was dir bisher vertraut war. Bis heute. Ich möchte beten. Herr Jesus, du kennst unsere alten Gewänder. Und die alten Schläuche, die rissig sind. Und wie wir verkrampfhaft versuchen, daran festzuhalten und dich darin noch irgendwie zu integrieren. Und wir brauchen Erneuerung vom Geist und unseres Herzens durch deinen Geist. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns bewegst, in unserem Leben aufräumst und reinigst. Wir wollen glauben und vertrauen und bekennen, dass das Alte tatsächlich vergangen ist und das Neue da ist. Herr, und das sind einmal unsere Traditionen, Gewohnheiten, auch unsere Familienkulturen, die wir mitbringen, all das, was wir erlebt haben, wo wir so gewohnt sind. Es sind aber auch unsere, unsere Verfehlungen, unsere Schuld, die wir auf uns laden, unsere Sünden, die uns immer wieder abhalten davon, deine Gnade im vollen Maß zu empfangen, das Evangelium zu glauben und danach zu leben. Wir brauchen dich, dass du uns reinigst. Komm, Heiliger Geist, und setz du unsere Herzen frei. Amen.